SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Julia Neupert und die Person, an die ich heute sehr viele Fragen habe und von der wir sehr viel Musik hören, ist Lauren Newton. Lauren, ich freue mich sehr,
dass
du da bist. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Als Sängerin oder vielleicht besser gesagt als Vokalistin bist du eine Pionierin und eine der First Ladies, wenn ich das mal so behaupten darf, in Sachen experimentelle Stimmklangkunst in Europa. Obwohl du eigentlich aus Amerika kommst, aus den USA, und obwohl du eigentlich mal bildende Künstlerin werden wolltest. Darüber sprechen wir unter anderem in den kommenden 2 Stunden. Jetzt vorab mal die Frage an dich, Lauren. Hast du dich als Stimmprofi eigentlich auch irgendwie für diese 2 Stunden aufgewärmt? Also eingesprochen, analog zum Einsingen? Macht man sowas?
Oh, nein. Eindenken habe ich versucht, mich so vorzubereiten.
Du hast dich eingedacht, aber deine Stimme nicht extra geölt für uns jetzt.
Nein.
Wir bringen aber auf jeden Fall am Anfang erstmal eine Art Übung von dir und dem Dichter Ernst Jandl, eine kurze Etüde in F.
Voll Fischbauch, wen werd ich wiedersehen? Voll Fischbauch, wen werd ich wiedersehen? Wen werd ich wiedersehen? Voll Fischbauch, wen werd ich wiedersehen? Voll Fischbauch, voll Fischbauch, ach die Heimat, ach die Heimat, wen werd ich wiedersehen? Ist so weit.
Fast melancholisch am Ende. Wenn's nicht alles mit F gewesen wäre.
Fans.
Lauren Newton, Etüde in F von Ernst Jandl, vertont von Lauren Newton, dem Studiogast heute in SWR 2 zur Person. Vom zum zum, Lauren, so heißt das Album, auf dem diese Etüde erschienen ist. Auf dem Cover dieses Albums steht rot geschrieben das Wort Spaß, aber durchgestrichen. Und darunter in schwarz Ernst Jandl. Ist das schwarzer Humor?
Aber ja.
Wie würdest du den beschreiben? Den schwarzen Humor von Ernst Jandl?
Den schwarzen Humor, ja. Ich hab ihn nie als ein schwarzer Humorist empfunden, obwohl er manchmal ziemliche traurige und harte Gedichte geschrieben hat über sein ganzes Leben, besonders im hohen Alter. Aber er war eigentlich ein sehr heiterer Mensch, auch witzig, und er liebte den Jazz und dadurch habe ich ihn kennengelernt.
Ja eben, ihr habt ja sehr viel miteinander gearbeitet oder du mit ihm. Bis zu seinem Tod, fast, muss man sagen, im Jahr 2000.
Fast, ja.
Wie habt ihr euch dann kennengelernt?
Das war durch Matthias Rüegg vom Wiener Art Orchester, der bemerkt hat, dass Ernst Jandl ab und zu in unseren Konzerten gekommen ist. Und Matthias hat einfach die Idee gehabt, ja, vielleicht können wir die Gedichte von, oder manche Gedichte von Ernst Jandl irgendwie verbinden mit der Musik.
Eigentlich sind ja Gedichte sowas sehr Intimes, was man ja meistens doch für sich alleine liest, sage ich mal. Die sind ja auch eher selten, sage ich mal, in der öffentlichen Performance zu hören, so Gedichte. Und dann sowas mit mehreren Musikerinnen und Musikern, sich wie so eine Art, ja, das zu so einer Ensemblekunst zu machen, das finde ich sehr, sehr spannend. Wie aus so einer intimen Form dann eine, immer noch kammermusikalische Form, aber eine Ensemblekunst wird.
Ja, das war wirklich spannend. Ich muss das sagen, dass vorab hat man Ernst Jandl auch gehört, live gehört auf der Bühne, wie er selber seine Gedichte gesprochen hat. Und das hat er immer mit so viel Inbrunst und ein bisschen Theatralik auch dabei. Mhm. Also, dass ich als Sängerin, ich konnte mich voll damit identifizieren und ich hatte dann auch keine Angst davor vor diesem Wahnsinnspoet, der wirklich eine ganze Generation von Dichter und Schriftstellern beeinflusst hat. Und ich konnte sehr locker mit ihm reden über bestimmten Dingen. Manchmal hat er sogar mir geholfen mit meinem Englisch. Das fand ich auch sehr lustig. Ich hatte dann, plötzlich sah ich ein Wort in seinem Gedicht, die ich eigentlich nicht kannte. So, Und dann hat er mir das erklärt. Also er hat ja auch unterrichtet in Berlin längere Zeit Englisch. Ne? Das fand ich ja sehr lustig. Ich als Amerikanerin muss von einem Österreicher belehrt werden. Aber ja, so war er und sehr offen und direkt, aber auch voller Zeitgeist und Spaß auch.
Wir wollen noch ein Gedicht hören von diesem Album, Pi. Und das ist keine Miniatur über die mathematische Kreiszahl, wie ich das zuerst angenommen habe, als ich den Titel dieses Stücks gelesen habe, Pi, sondern das ist ein Dialog von dir mit einem Piano, kann man sagen. Du singst auch richtig rein in den Flügel, oder?
Ja, aber Ernst Jandl ist auch dabei. Also es ist eigentlich ein Trio.
Es ist ein Trio. Lauren Newton, Uli Scherer am Klavier und Ernst Jandl hören wir auch. Bitteschön.
Oh no, oh no, no, Nina, si, 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 na, si, i, ja, ja, nini, na, na, nino, si, ja, oni, o, so, nini, a, so, o, so,
nini, nano,
an, an, no, 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 ja, nana, nina, nia, nini, a, si, 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 di, mano, o, pi, piano, a, si, pi, i, o, sti, mi, o, sti,
Nanino!
Oh! Oh, no, 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 si, si! Si, 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 oh, 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 oh! Oh, pioni, gno, pigno, na, si, no, ni, si, si, pisioni, oh, si, no, ni, si, oh, si, oh, yam, ni, ni, si, am, ni, no, ni, na, si, 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 ni, na, ni, ni,
Nanissimo!
Kein Pianissimo, sondern ein Pi. Lauren Newton war das, zusammen mit Uli Scherer und Ernst Jandl mit einer Ernst-Jandl-Gedichtvertonung. Lauren, Sprache ist ja für dich als Sängerin oder als Vokalistin schon ein wichtiges Ausdrucksmittel. Auch wenn wir jetzt hier in Pi natürlich keine Sprache gehört haben, die irgendwie in einer Sprache zu verorten ist. Habe ich das richtig ausgedrückt? Das ist ja weder Deutsch noch Italienisch noch Amerikanisch deine Muttersprache. Wie bist du mit so Sprachspielen wie den von Ernst Jandl, ja, wie bist du da reingekommen als Amerikanerin? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, ich bin eigentlich Improvisatorin und für mich sind alle Geräusche und alle Töne gleichwertig. Das heißt, ich entscheide, ob ich singe oder spreche oder eine Mischung aus beidem mache, spontan. Das bedarf aber sehr viel Vorarbeit natürlich und Ausprobieren und Wissen über Energie und Form und Tonhöhe und was halt alles zur Musik passt, wovon man weiß, aus dass Musik besteht, eben nicht nur Melodie und Rhythmus, sondern aus all diesen Klängen, jetzt in diesem Fall der menschlichen Stimme. Und ich habe von sehr früh an eigentlich in meinem Studium gefragt nach Stücke, die keinen Text haben. Also genau andersrum. Mir war dieser Zwang, genau dieser Text zu singen, ein bisschen zuwider, weil viele der Lieder waren mir etwas banal vom Text aus her gesehen. Das soll keine Herabwertung sein, sondern ich war einfach neugierig, warum gibt es keine Lieder, kein Repertoire für Sänger und Sängerinnen ohne Text? Und prompt hat mein erster Gesangsprofessor mir zwei Stücke vorgeschlagen. Eines ist von Heitor Villa-Lobos, Brasileiras Varianas. Nummer 5, da gibt es eine lange, lange Passage mit nur Vokalisen und Rachmaninov. Das war für mich wunderbar. Ich konnte mich, also mein persönliches, emotionalen, mein Inneres sozusagen nach außen kehren, ohne Worte.
Ohne diese Barriere dazwischen ohne diese, zu haben?
Ja, ohne diese, okay. Für mich Barriere. Mhm. Und erst später, eigentlich viel später eben, als ich Ernst Jandl kennengelernt habe, nachdem ich Deutsch einigermaßen konnte, habe ich irgendwo in mir drin ist eine andere Idee hochgekommen, dass man doch Sprache benutzen kann auf andere Art und Weise. Und so ging die Arbeit dann wieder los mit, wie behandle ich dieses Thema, wie komme ich zu einem Resultat oder was muss ich machen, um etwas Glaubwürdiges darzubieten, das vielleicht ein Publikum auch versteht, ob mit oder ohne Text oder etwas dazwischen. Es war eine sehr spannende Zeit für mich. Ich habe sehr viel gearbeitet mit einem von mir herausgesuchten Vokalquartett, um genau diese Dinge nachzugehen. Ja, aber für mich ist, ich habe Französisch gelernt in der Schule und natürlich Deutsch und Englisch und jetzt noch ein bisschen Japanisch und Italienisch. Es ist alles irgendwo da in mir drin. Und wenn ich diese Büchse öffne, dann kommt ein, man würde sagen, vielleicht normalerweise würde man sagen, ein Kauderwelsch, eine Kakophonie. Aber für mich ist das eine andere Art, mich zu äußern, also eine andere musikalische Ebene, die ich begehe, die mir Spaß macht und die aber trotzdem gebunden ist mit Musik.
Sprache gibt ja vielen Menschen die Illusion oder Sprachen sprechen, sich ganz konkret über was verständigen zu können. Und da vergisst man dann doch oft, wie viel Missverständnis auch mit Wörtern geben kann.
Ja,
ja. Oder mit Grammatik oder Sätzen.
Wissen ist begrenzt. Und der innere Geist in dem Nichts, links und rechts, oben, runter, da fängt das eigentliche Kreativsein an. Ja? Aber viele Leute wollen eben sich nicht öffnen zu dem. Aber das war schon einfach immer in mir drin. Deswegen bin ich jetzt zu diesem Punkt gekommen. Mit dir am Tisch zu sitzen, darüber zu reden.
Dazu passt auch die nächste Musik, die wir zusammen ausgesucht haben, oder du hast sie vorgeschlagen.
Ja.
Eine sehr bekannte Jazzsängerin, Ella Fitzgerald, gilt als eine Ikone des sogenannten Scat-Gesangs. Das ist eine Art zu singen im Jazz, auch ohne Worte, sehr, sehr virtuos. Und man sagt, dass Leute wie Ella Fitzgerald auch eben versucht haben, dadurch instrumentaler zu singen. Kannst du damit was anfangen?
Ich habe das früher auch instrumental genannt, aber die Stimme ist nicht ein Instrument, die man in der Hand hat. Also von dem her hinkt diese Beispiel ein bisschen. Aber damit ist eigentlich gemeint, dass ein Instrument kann auch sehr vieles ausdrücken, muss kein Wort benutzen. Also man erwartet es auch nicht. Aber sobald eine Sängerin auf der Bühne steht, erwartet man Worte.
Text,
ja. Eine Erklärung.
Eine Erzählung.
Eine Erzählung, ja. Und ich war immer ein bisschen neidisch den Instrumentalisten gegenüber.
Und Air My Special, das ist eine Aufnahme von 1957, eine Live-Aufnahme von einem sehr legendären Jazzfestival, Newport. Du hast das zum ersten Mal gehört, da warst du so um die 20 Jahre alt.
Ja.
Also ganz offensichtlich auf Platte, du warst nicht in Newport dabei.
Ja, ja.
Was war das für ein Erlebnis für dich?
Ich war begeistert. Ich habe gedacht, hier ist ein Link zwischen den klassischen und eine andere Welt, wo ich nachgehen muss. Also ich hatte natürlich zu der Zeit keine Ahnung, dass ich weitergehen würde in eine andere Richtung, weil ich habe ja Klassik studiert. Soweit habe ich nicht gedacht, aber irgendwas hat mich doch wach gemacht in dem Moment.
Day delight and I want to go home. Mama look at boo boo day, shut your mouth, go away. Mama look at boo boo da, hush your mouth, go away. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Ah, ah, he, ha, he, how about you do dee da, he, ah, he, ha, he, how about you dee da, he.
Königin.
Oder? Airmail Special mit Ella Fitzgerald, live in Newport 1957. Lauren Newton heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Und Lauren hat es kaum auf ihrem Studiositz gehalten hier, während die Musik lief. Das ist offensichtlich immer noch Musik, die dich richtig mitreißt.
Ja, ja. Ist auch sehr unterhaltend. Ich meine, das war ja eine Zeit, wo die Leute das gebraucht haben auch, ne? Und all diese Zitate aus, oh, weiß ich nicht, 10, 20 verschiedene Stücke, das sind Dinge, die ein Publikum einfach erkennt und das macht Spaß natürlich. Aber was mich sehr beeindruckt an ihr, war ihr Timing und ihre rhythmische Präzision. Mhm. Und auch diese kleine Klangexperiment mit der Stimme, also dieses Grau, dieses Wildtier-Sound dazwischen, ne? Und das sind alles Dinge, die mich einfach beeindruckt haben zuerst mal und die ich gespeichert habe irgendwo im Hirn, ne? Aber Jazz wollte ich nicht studieren, interessant.
Ich wollte gerade fragen. Also ich meine, es ist ja schon, das war jetzt auch ein Jazz-Standard, also ein Stück aus diesem Great American Songbook, wo ein Kanon von Songs dazugehört, der immer wieder interpretiert wird von vielen Jazz-Musikerinnen und Musikern, auch Instrumentalisten natürlich, zur Vorlage für Improvisation genommen werden. Man muss aber irgendwie ein Verhältnis dazu haben, wenn man mit Jazz zu tun hat. Und so ein bisschen hast du ja auch mit Jazz zu tun, also auch wenn du dich nicht Jazzsängerin nennst. Was hast du für ein Verhältnis zu diesem Great American Songbook?
Ja, der Songbook für mich ist schon great.
Also schon so ein kultureller Schatz auch für dich.
Ja, es ist schon ein kultureller Schatz. Aber ich habe mich nicht besonders damit beschäftigt. Ich bin aufgewachsen in einer musikalischen Familie und mein Vater hat Kontrabass gespielt und Jazz gesungen in Nachtclubs, um ein bisschen extra Geld zu verdienen für seine Familie mit 3 Kindern.
Da muss ich mal kurz zwischenhaken. Ja. Das wissen nämlich viele wahrscheinlich noch gar nicht, weil wir es noch nicht erzählt haben. Du bist in Oregon aufgewachsen.
Ja, in Oregon aufgewachsen.
An der Westküste der USA.
Ja.
Wie klein war die Stadt? So richtig klein?
Ja, sieht like vielleicht 10.000. Hören dafür vielleicht nicht. An der Küste jedenfalls. Und,
dein Vater hat dort abends die Clubszene unsicher gemacht mit seinem Kontrabass.
Ja, genau. Als ich 10 Jahre alt war, ich hatte dann 2 jüngere Geschwister und er hat gesehen, wir kommen nicht über die Runden, wenn ich nicht einen besseren Job bekomme. Und hat entschieden, wieder zur Schule zu gehen. Also eine, wie sagt man, Degree, eine Fortbildung zu machen als Musiklehrer. Und dadurch habe ich dann mitbekommen, wie er die klassische Musik studiert, also studieren musste, verschiedene Instrumente auch, ein bisschen spielen lernen musste, all diese Sachen. Aber daneben liefen dann auch die Jazz-Alben, die er sammelte. Ne? Und das war die Zeit von Miles Davis und Cool Jazz. Besonders an der Westküste hat man eher diese Richtung bevorzugt, statt wie an der Ostküste die wilden 60er, Albert Ayler und all diese Leute. Und, ja, Coltrane und so weiter. Und dadurch hatte ich einfach gleichzeitig beide Musiken und beide waren gleichwertig. Niemand hat gesagt, das ist besser als der andere oder das ist was ganz anderes als dies, sondern ich habe einfach beides wahrgenommen als gleichwertig. Und dadurch waren beide mehr wie angewachsen, nah, ja. Aber ich studierte an einer Uni, der damals keine Jazzabteilung hatte. Das war ja einfach zu früh. Ja. Das kam erst später, auch hier in Europa kam es viel später, dass man Jazz studieren konnte. Und dadurch habe ich den Weg der Klassik zuerst mal eingeschlagen. Und erst als ich nach Europa gekommen bin, in Stuttgart an der Musikhochschule, dann gab es eine Abteilung für Komponieren. Ja. Also die Studenten, die Komposition studiert haben, waren sehr experimentierfreudig und ich habe da immer ein bisschen so über die Schulter geguckt und mich angefreundet mit einigen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, sag mal, schreib doch etwas für Stimme, aber ohne Text.
Und ohne Jazz.
Ja, das musste ich nicht sagen, die hatten nichts mit Jazz zu tun. Ja, und das waren die ersten Schritte für mich. Ich hatte keine wirklichen Ziele. Ne? Mhm. Es war einfach Neugier und diese Bedürfnis, etwas von mir auf die Bühne zu bringen. Nicht immer von jemand anderem, von einem anderen Komponisten. Das war ein bisschen schwierig mit den Komponisten, aber ich habe gesagt, ja, es gibt so vielleicht eine kleine Stelle, wo ich einfach improvisieren kann oder sowas. Im Sinne von deiner Idee natürlich. Das ist dann gegangen. Ne? Und gab mir die Möglichkeit zu experimentieren, ja, mit der Stimme.
Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Mhm. Ich würde kurz trotzdem nochmal auf dieses Great American Songbook, weil du eben auch schon gesagt hast, das ist im Prinzip durch deine Familiengeschichte und dadurch, dass du eben da an der Westküste aufgewachsen bist, wo der Cool Jazz in deinen Jahren eine große Rolle gespielt hat, noch einfach so eingesickert in dich, diese verschiedenen Arten der Musik. Und Das ist bestimmt auch was, was dir als Amerikanerin anders begegnet als einer jungen Frau, die hier in Europa mit Jazz aufwächst oder mit American Songbook-Geschichten, die sie nur in der Musikschule hört oder ja, im Unterricht lernt. Also das ist ja dann schon irgendwie so eine Art Volksliedrepertoire, was einen dann auch so umgibt, oder? Als Jugendliche.
Das nächste Stück ist auch ein Stück, die ich schon mit 10 oder 11 gehört habe. Eine von diesen LPs von meinem Vater. Von Julie London, eine nur damals bekannte so Schnulze-Sängerin, aber er hatte Jazz-Standards gesungen. Und gerade dieses Stück ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und das, als Matthias mir gefragt hat, welche Standard soll ich für dich arrangieren? Und ich habe gesagt, Cry Me a River.
Laura Newton und das Vienna Art Orchestra unter der Leitung von Matthias Röhl. Muss man eigentlich sehr viel geweint haben, um so einen Song so singen zu können, Lauren? Cry Me a River?
Ja, vielleicht.
Sie will es uns nicht verraten. Lauren Newton und das Vienna Art Orchestra 1987 live mit einem Klassiker des Jazz, Cry Me a River. Lauren, das Vienna Art Orchestra war, muss man inzwischen sagen, eine etwas andere Big Band, gegründet in den 1970er Jahren. Bis in die 2000er aktiv und du warst fast von Anfang an dabei. Einerseits muss man schon sagen, relativ klassische Big Band, also klassisch besetzt, auch klassisch männlich besetzt mit einer Sängerin als Frontfrau. Aber wie sie dann singt, und das konnten wir jetzt auch gerade hören, wie du angefangen hast, da erstmal diesen Standard zu improvisieren und dann erst zu singen, ist schon sehr, sehr anders, als das normalerweise auch damals war. Wie habt ihr da zueinander gefunden? Kamst du zu der Band und hast gesagt, ich will es aber anders machen? Oder haben die dich schon so ausgesucht, weil sie wussten, die Lauren Newton, die wird es anders machen?
Ja, Matthias hat mich gehört mit einer anderen Gruppe, eine Stuttgarter Gruppe übrigens, Frederik Rabold Crew, eigentlich eine Jazz-Rock-Gruppe. Da war das Konzept, dass es gibt kleine, kurze Melodien, es gibt viel Rhythmus, und dazwischen darf improvisiert sein. Ne? Und ich muss keine Texte machen. Ne? Also es gab keine Texte sozusagen. Keiner hat welche geschrieben. Also alles Originalstücke. Und das öffnete 3 Jahre lang eine Riesentür für mich. Da konnte ich ja neben diesen Kompositionen, wo ich ein bisschen improvisieren durfte an der Schule, konnte ich hier richtig loslegen. Ja. Und da habe ich auch viel, viel experimentiert und Dinge gemacht, die ich nicht gewusst habe, dass ich überhaupt machen kann, aber die mir Spaß gemacht haben und durch meine Ausbildung auch ziemlich knackig rübergekommen sind, durch meine Gesangsausbildung, ne? Vielleicht würden manche Jazzmusiker würden sagen, zu klassisch und manche Klassiker würden sagen, das ist zu jazzig. Aber ich war ja unterwegs, es war ja der Anfang. Und Matthias hat mich gehört mit dieser Gruppe in einer Sendung, eine österreichische Fernsehsendung. Eine Sendung, die immer so eine bestimmte Gruppe oder Musiker geholt hat ins Studio und den hat spielen lassen. Und so war es bei uns auch. Und Matthias hat selber keinen Fernseher gehabt, noch nie. Hat aber von jemand anderem gehört, es gibt eine verrückte Sängerin, die jetzt gerade im Fernsehen ist, das solltest du dir anhören. Und ein paar Wochen später rief er mich an und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, in seine Gruppe zu spielen. ich habe gesagt, was macht ihr für eine Musik? Und so, ja, eher, so, es ist eine größere Gruppe und es ist eher Jazz, aber sehr experimentierfreudig und so. Habe ich gesagt, okay, das ist gut.
Also ich probiere das aus. Keine Swing Big Band im
Nein,
klassischen
ja,
Sinne,
ja, genau.
Das war dir schon wichtig.
Experimentierfreudig ist schon das wichtige Wort gewesen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und das war Ende 89 und da blieb ich bis Ende 99. 10 Jahre mit dieser Band. Hunderte von Konzerten überall in der Welt. Jede Mitglied dieser Band war ein Wahnsinnssolist. Sehr eigenwillig und auffallend, gut und verrückt. Matthias konnte einfach so gut schreiben, quasi jeder von uns auf den Leib schreiben. Sagt man das so?
Mhm.
Ja. Und so war es dann auch für mich. Der hat immer die verrücktesten Stücke für mich geschrieben, die aber für mich eine Herausforderung war, aber trotzdem genau das, was ich eigentlich ausdrücken wollte.
Wir nehmen noch mal einen anderen Faden aus deiner musikalischen Biografie auf, nämlich den des klassischen Gesangs. Du hast es vorhin schon angedeutet, du hast wirklich eine klassische Gesangsausbildung begonnen, glaube ich, schon in Oregon.
Ja, ja.
Eher durch Zufall. Du wolltest eigentlich in Richtung Kunst. Und dann war plötzlich die Musik da. Erzähl mal kurz.
Ja, ja, ich war recht talentiert als Teenager im Zeichnen und Malen und habe hier und dort einen kleinen Preis gewonnen und so. Und meine Mutter hat mich dann ermutigt, ja, vielleicht ist doch das doch die Richtung, die du gehen solltest. Im Nachhinein fand ich das toll, dass sie das überhaupt gesagt hat. Normalerweise sind Eltern da sehr scharf, aber da kann man kein Geld verdienen, das ist nichts. Ne? Aber sie war voll offen und und dann habe ich mich angemeldet an der Uni in Eugene, Oregon, Universität. Und die hatten nur so und so viele Plätze für den Mal-Easel, also diese Ständer, wo man...
Staffelei?
Ja, Staffelei, genau. Mhm. Und ich war zu spät. Es gab keine Plätze mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte ja Stipendien bekommen und all das und ich wollte das nicht irgendwie versausen lassen. Und habe ich, okay, in der Zwischenzeit gehe ich einfach dann, ich warte noch ein Semester, aber ich gehe dann rüber zur Musikabteilung. Und da bin ich einfach hängen geblieben.
War denn doch das, was dir mehr gepasst hat?
Ja, gepasst. Also es war für mich einfach, sagen wir so. Und ich hatte ja früher Geige gespielt und Gitarre und so. Und das war alles nicht nah genug an mein Wesen. Es war wie ein Stück Holz in meiner Hand und das hat mir nichts bedeutet und deswegen habe ich für Gesang entschieden.
Und dann bist du aber ganz bewusst nach Europa gegangen?
Bewusst ist nichts in meinem Leben, muss ich sagen. Dinge passieren, haben schon immer passiert in meinem Leben, die mich eigentlich geführt haben und ich habe darauf vertraut.
Ja gut, aber man setzt sich ja nicht einfach in ein Flugzeug und kommt in Stuttgart an, in der Gesangsabteilung.
Nein, nein, in Oregon gab es ein Programm, die sich eigentlich Graduate Students öffnet und lehrenden Menschen in ganz USA, die als Gruppe in irgendeinem Land in Europa fahren können und dort für 10 Monate bleiben, quasi ein ganzes Schuljahr. Und zusammen dort auch studieren und dann viel Musik hören und sehen live, was man in Eugene, Oregon nicht so hat.
Mhm.
Und mein Gesangslehrer war zufälligerweise der Leiter dieses Programms in dem Jahr. Das Jahr davor waren sie in England und das Jahr, wo ich dabei war, ist in Deutschland. Nach meinen 6 Jahren Französisch lernen, musste ich plötzlich umschalten auf Deutsch. Aber mein Lehrer, mein Professor war so begeistert von mir, dass er dachte, das ist sicherlich eine gute Chance für mich. Und er hat das irgendwie durchgeboxt, dass ich als Bachelor im letzten Jahr mitgehen konnte. Und das war tatsächlich dann ein Riesenschritt für mich. Und ich hatte gute Unterstützung von ihm. Deswegen habe ich darauf vertraut, dass das richtig ist, die richtige Entscheidung.
Du bist dann im Schwabenland gelandet.
Ja.
Deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln mit dem Deutschlernen und so.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach für eine Amerikanerin, die plötzlich Schwäbisch hört. Aber du hast keine schwäbische Lehrerin gehabt, sondern eine ungarischstämmige. Du bist bei Sylvia Gesti gelandet in Stuttgart an der Musikhochschule, der Königin der Koloraturen, so hat man sie lange genannt. Mhm. Eine Wahnsinnssängerin und Lehrerin offensichtlich, von der du dann nicht nur Handwerk gelernt hast, sondern eine ganze Art zu musizieren und ja auch auf der Bühne zu performen.
Ja, das ist auch eigentlich Teil des Gesangsstudiums, wie man sich präsentiert auf der Bühne. Präsenz und natürlich Technik und tiefer in einem Lied reingehen, herausfinden, was ist die eigentliche Bedeutung, der dahinter steckt, in welchem Zusammenhang geschieht dies. Das war natürlich auch sehr, sehr wichtig für mich zu diesem Zeitpunkt. Sie war streng, aber sehr, ja, wie kann man sagen, sehr, sehr offen gleichzeitig. Ich kann mich genau erinnern an einen Tag, wo sie mich gefragt hat, was tue ich ja sonst, wenn ich nicht übe oder studiere und so. Da habe ich gesagt, ja, ich singe mit einer Rock-Jazz-Band. Und sie schaute mich an und sagte, ja, das möchte ich hören. Bringen Sie bitte eine Aufnahme mit. Und wir haben ja immer irgendwie mit irgendeiner Kassettenrekorder unsere Gigs aufgenommen. Und dann habe ich gedacht, oh, soll ich das echt machen? Aber wenn sie verlangt, dann muss ich das machen. Und dann habe ich eine Aufnahme mitgebracht, sie hat es ein bisschen angehört und dann schaut sie mir tief in die Augen und sagte, Loren, mir ist egal, was für eine Musik du machst. Nur mache die Stimme nicht kaputt damit. Das hat gesessen. Ja, und so bin ich eigentlich auf meinen eigenen Weg dann weitergegangen.
Wir hören jetzt mal eine Aufnahme von ihr, von deiner Lehrerin Silvia Gesti, eine wunderbare Mozart-Interpretin unter anderem. Aber wir hören sie jetzt mit der Nachtigall eines anderen Komponisten, Alexander Aljabjew. Silvia Gesti singt die Nachtigall. Ist doch die Königin der Nacht, nichts dagegen. Die Nachtigall von Alexander Aljabjew, gesungen von Silvia Gesti. Einer der Lehrerinnen, muss man sagen, von Loren Newton, zu Gast heute bei uns in SWR 2 zur Person. Loren, du hast es eben schon angedeutet, Silvia Gesti war eine sehr offene Musikerin und ich würde fast meinen, das war zu der Zeit ein bisschen ungewöhnlich, oder? Dass eine Sopranistin, eine Koloratursopranistin auch Operette gesungen hat, auch Chanson gesungen hat. Die hat sich ja auch in diversen Welten bewegt, musikalischen Welten, wo man eigentlich als Sängerin oft auf so ein Fach spezialisiert ist, oder?
Ja, genau. Das war mir wahrscheinlich auch nicht so bewusst damals, aber doch habe ich irgendwie gemerkt, sie ist ein bisschen anders unterwegs.
War das denn für dich überhaupt eine Option? Ich meine, immerhin hast du klassischen Gesang studiert, auch klassische Sängerin zu werden, also Opernsängerin zum Beispiel?
Nein, ich habe irgendwie früh anerkannt, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ich bin ja nicht so dieser Typ. Ich weiß, da war auch ein Moment, wo Silvia Gesti gesagt hat, ich sollte mich für die Hosenrollen interessieren. Und das hat irgendwie, das war wie, oh nein, das bloß nicht. Habe ich ihr natürlich nicht gesagt, aber es hat mich nie angezogen, diese Welt.
Diese ganze Welt.
Ja. Ich habe einiges an klassischer Musik gesungen, mit kleinen Orchestern und so, auch früh an, weil ich liebe zum Beispiel die Barockmusik und andere Chorwerke. Also ich habe immer im Chor gesungen, also bis zum Ende meines Studiums. Also so ist es nicht, aber also auf so einer Bühne mit dieser Konkurrenz Gefühl, gehen zu müssen, das war ja immer noch damals so, das Ding hat mich gar nicht angezogen, hat mich nicht interessiert.
Und dieses ganze Pathos und die Theatralik, die ja auch oft
ja,
so...
Ja, das gehört dazu, das hat mich aber nicht so interessiert. Das ist so gemacht, ne? War so, das ist meine Meinung, ne? So gemacht. Also es gibt ja natürlich heutzutage die Stars, die können das so geben, wie wenn es das Natürlichste der Welt wäre und echt von ihnen kommt. Ich glaube, diese ganze Lernambiente, also wie man lehrt und lernt. Klassische Musik hat sich schon gewandelt die letzten 20, 30 Jahre. Das merkt man schon. Und die klassische Musikerinnen klingen auch natürlicher. Mhm. Sie sind nicht so, es klingt nicht alles so gewollt und so übertrieben. Ne? Es klingt viel natürlicher. Ich bin froh, dass das so weit gekommen ist.
Und du magst auch, wenn man sich anschaut, mit welchen Projekten oder mit welchen Konstellationen, Ensembles du in den letzten Jahrzehnten unterwegs warst, eher so die kleineren, intimeren Formen, oder? Lag es vielleicht auch daran, dass es einfach nicht immer so ein Riesenapparat hinter deiner Stimme sein muss, sondern dass dir auch manchmal eine Kontrabassistin reicht oder eine Pianistin?
Ja, ja. Ich meine, es ist auch natürlich eine praktische Sache. Es ist viel schwieriger für eine große Band, Konzerte zu arrangieren, geschweige denn Proben, wenn so viele Leute dabei sind. Aber ja, ein kleines Ensemble ist, da hört man die Stimme einfach besser.
Und es ist manchmal intensiver, habe ich das Gefühl.
Ja, ich hoffe.
Zumindest.
Auf eine andere Art und Weise, ja. Ja.
Kommen wir doch zur nächsten Musik. Mhm. Sie ist aufgenommen mit einer Pianistin, Aki Takase, auch einer Expatriate, so wie du. Sie kommt nicht aus Amerika, sondern aus Tokio in den 80er Jahren nach Berlin gekommen. Da habt ihr euch noch gar nicht kennengelernt. Dieses Album, was ihr zusammen aufgenommen habt, Spring in Bangkok, ist erst 2006 entstanden. Also ihr habt euch gar nicht so schnell gefunden in Deutschland.
Nein.
Wie ist dann die Begegnung zustande gekommen mit Aki Takase?
Das weiß ich nicht so genau.
Da irgendein Festivalveranstalter, der gesagt hat, die beiden müssen wir mal zusammenspannen.
Ja, so war das, aber so genau weiß ich das nicht mehr.
Es ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation, denn Aki Takase kommt eher aus dem Jazz, beschäftigt sich viel mit Jazz-Traditionen und ist von da aus in die freie Improvisation gegangen. Und du eben aus der klassischen, aus der neuen Musik, aus der freien Improvisation. Sehr spannend, finde ich.
Dieses Stück muss ich dazu sagen vorab, solche Improvisationen geben mir erst nachher Titel. Ne? Mhm. Aber ich hatte für dieses, es war ein Live-Konzert in Berlin, und ich hatte gerade in dem Moment ein Buch gegriffen, also von irgendwo, und habe angefangen zu lesen und langsam aber sicher den Text quasi auseinandergenommen und verfremdet. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Richtung ich da gegangen bin, aber lass uns das anhören.
Ein wenig, ich bin der Auffassung, ich bin der Meinung, dass sowohl Ernst, das Energetikes aus dem Paradiesism, Selbstorganisation oder der Kreativität eisen, Weisheit des Körpers, eine der Wurzeln habe ich aus zudem einen mystischen Prozess, die menschliche Fähigkeit, die Ich-Grenzen zu überschreiten, bewirkt, dass wir mit äußeren Innen. Das scheint mir wichtig.
Das scheint mir wichtig. Lauren Newton und Aki Takase. erschienen ist diese Live-Aufnahme auf der CD Spring in Bangkok. Und in den Liner Notes zu dem Album, die Bert Noklik geschrieben hat, Lauren schreibt ja über verschiedene Gemeinsamkeiten, die du und Aki habt. Mhm. Unter anderem Humor, tatsächlich, ja. Das hast du mir gerade auch nochmal bestätigt. Ihr habt sehr viel Spaß, wenn ihr gemeinsam auf der Bühne seid.
Ja.
Und auch Japan ist so eine. Gut, bei Aki ist das klar. Aki Takase ist gebürtige Japanerin. Mhm. Aber was ist dein Japan-Moment, dein erster Japan-Moment gewesen? Erinnerst du dich?
Ja, das war schon 1982. Da wurde ich von Bernd Konrad eingeladen. Ja.
Saxophonist aus Stuttgart, ja.
Genau. Wurde eingeladen, seine Stücke mit zu singen. Und so eine größere Ensemble bestehend aus einige Europäer und einige japanische Musiker, keine Frauen. Und dazu habe ich mit einem japanischen Pianisten ein kleines Programm zusammengestellt mit Miniaturen und Improvisation. Und das war ein Konzert und ein anderes Konzert. Ein berühmter japanischer Schlagzeuger hat auch gewittert, dass ich komme. Und dazu war auch der deutsche Bassist Peter Kowald im Trio. Und da haben wir ihm ein paar Tage vorher, der Schlagzeuger ein paar Tage vorher, getroffen. Und ich hatte die Noten vorher bekommen. Seine Musik besteht aus kurzen Themen und dann improvisieren. Und es wurde gleich eine CD mitgeschnitten. Ich war völlig außer mir. Mhm. Also es ist meine erste offizielle Begegnung mit ernsthafter improvisierender Musik gewesen. Es war wirklich also so viel los in diese kurze Zeit, 12 Tage war ich dort. Und es hat mich sehr beeindruckt, also nicht nur diese musikalischen Aktivitäten, sondern auch das Land. Und ich bin quasi nochmal, also bin 2 Jahre später wieder eingeladen von ganz anderen Leuten, mitzuwirken. Und es war immer ein Bezug da. Die Musiker haben mich einfach geholt. Mhm. Verschiedenste, auch eine Rockgruppe hat mich geholt. Ich soll da auch verrückt improvisieren in ihren Stücken drin und so.
Auch sie hatten die Fernsehsendung mit Herbold gesehen im österreichischen Fernsehen.
Ja, also ich war einfach irgendwie präsent für sie. Und ich bin eigentlich seitdem regelmäßig in Japan. Dazu kommt, dass ich seit 1995 mit dem japanischen Künstler, der hier in Tübingen lebt, Kohomori, verheiratet. Und wir sind ja auch immer fast jedes Jahr in Japan. Und manchmal entscheide ich mich, eine kleine Tournee zu machen, manchmal nicht, weil ich will einfach genießen. Dieses Land hat etwas ganz Besonderes, was mich erregt und was für mich irgendwie, so wie wenn ich nach Hause komme, wenn ich da bin, ganz eigenartig. Aber ich habe das auch gehört von anderen Leuten, die haben das Gefühl, hier bin ich zu Hause, obwohl es ein völlig stranges Land ist manchmal, ne? So extrem, so viel Extreme gibt es.
Macht ihr Teezeremonien auch zu Hause zum Beispiel? Das ist so das typische Klischee, was mir sofort einfällt, natürlich.
Nein, das haben wir vielleicht am Anfang ein bisschen gemacht, weil wir mögen Grüntee, aber Matcha-Tee, aber jetzt nicht mehr so. Aber Koro kocht gerne japanisch und redet ein bisschen japanisch mit mir, ab und zu so kleine Sätze. Mhm. Er ist ja eigentlich genauso lang wie ich in Deutschland, seit 74, 75, also so ist das.
Es ist sozusagen eine gelebte Interkulturalität oder Transkulturalität,
ja,
vielleicht
genau.
Eher, die du ja auch auf der Bühne mit Musikerinnen und Musikern aus anderen Kulturen immer wieder suchst. Also es ist nicht nur dieser Austausch mit Japan, der schon relativ früh stattgefunden hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern natürlich internationale Netzwerke, die du bespielst oder besingst. Ich würde ganz gerne noch in Asien bleiben, denn wir haben Musik dabei von einem Album, das du mit einem koreanischen Perkussionisten aufgenommen hast. Park Jae-chung, spreche ich ihn richtig aus?
Ja, Park Jae-chung. Mhm.
Wo ich meine auch zu hören, dass du dich auch mit der koreanischen Gesangstradition beschäftigt hast. Ist das richtig? Also da kenne ich so ganz, ganz scharfe Klänge, die auch sehr in so experimentelle Bereiche gehen. Dort sehr klassisch verankert tatsächlich, aber für unsere Ohren fast ein bisschen fremd.
Mhm, ja, Es ist tatsächlich so, dass ich nichts davon wusste vor dieser Aufnahme. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich angekommen bin, habe mich völlig erkältet im Flugzeug. Also das hört man auf der Aufnahme. Und diese Perkussionisten, also wie er spielt, teils mit westlichem Instrumentarium und auch mit koreanischen Trommeln und so. Und sein Charakter und seine Energie ist so stark zu mir gekommen, dass ich gewusst habe, ich muss auch stark sein, trotz Erkältung. Mhm. Und habe dann einfach angefangen. Und nach diesen Aufnahmen hat er gesagt, Lauren, du hast eine Art moderne Pansori-Gesang gemacht. Ich habe gesagt, oh, was ist Pansori? Der hat mir dann Aufnahmen gegeben, damit ich das anhören konnte. Und tatsächlich, also diese Energie und diese Bestimmtheit, die in den Pansori-Gesang so wichtig ist, und es ist auch ein Duo mit Trommel.
Ja? Perkussion und Stimme.
Ja. Und das hat mich schon immer interessiert. Ich habe ja auch mit anderen Schlagzeugern hier in Europa gespielt. Aber diese Energie ist wirklich eine ganz andere gewesen. Und das hat einfach aus mir ist so rausgekommen.
Lauren Newton und Park Shae-chung war das mit Soul's Lament, einem Stück, Lauren, bei dem du eben, als wir es zusammen gehört haben, gesagt hast, da hat alles gepasst und warst ganz selig noch im Nachhinein. Das sind Momente, an die man sich erinnert, ja?
Ja, wirklich.
Eine Arbeit mit einem koreanischen Musiker. Vorhin haben wir dein Duo mit Aki Takase gehört, einer Pianistin aus Japan. Du arbeitest aber auch sehr viel transdisziplinär, also nicht nur transkulturell, sondern auch transdisziplinär mit bildenden Künstlern, wie deinem Lebenspartner zum Beispiel, Kohomori Newton, der oft für deine Bühnenperformances interessante... Erzähl mal ein bisschen, ja, das sind so große Papierfahnen oder Seidenfahnen.
Nein, das ist japanische Seide.
Japanische Seide, die er bemalt.
Geheimnisvoll, die er bemalt mit Tusche. Die sind so leicht. Erstens kann man ja 100 Stück in eine Rolle mitnehmen und dann nachher ist die Bühne voll. Ja, aber er kreiert so eine sehr spezielle Atmosphäre, der wie unwirklich ist, weil er malt diese Seidenbahn mit Pinsel, aber es sind keine gegenständlichen Malereien. Es sind Verwischungen und Wellen vielleicht. Oder einfach, ja.
Und auch auf ein Material, was sich bewegt,
ja,
natürlich im
genau.
Raum.
Wenn's, dem zum Beispiel, wenn es ganz still steht und kein Licht dahinter ist, sieht es aus wie eine Stahlplatte. Mhm. Und wenn der Wind kommt oder das Licht von hinten ist, ist es total transparent. Es ist sehr, sehr magisch. Diese Arbeit. Er ist eigentlich von Haus aus Zeichner. Seine Familie kommt aus einem Seidengeschäft, also die verkaufen Stoffe für Kimonos. Dadurch ist es für ihn so, wie er kennt das, er kennt diese Stoffe, aber hatte erst in Europa angefangen, damit zu arbeiten. Ja, es ist schon sehr spannend.
Leider nicht zu sehen im Radio.
Nein.
Mal gucken, vielleicht kann ich eine Bildergalerie noch implementieren.
Er hat aber eine Ausstellung jetzt in Tübingen, falls jemand möchte, noch bis 14. November, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf.
Natürlich.
Und da hängen außen in dem Schaufenster genau diese Bahnen, einige davon. Und die Ausstellung ist eine kleine Werkschau über seine ganze Schaffensperiode. Es ist nicht vollgepackt, sondern sehr dezent, aber man merkt, wie er eben mit Zeichnungen und mit Farbe oder nicht, Tusche und so weiter, die ganze Zeit immer beschäftigt war.
Dass einer transdisziplinäre oder ein transdisziplinärer Partner von dir, klingt jetzt ein bisschen abstrakt und komisch, wenn ich das so sage, aber so ist das Fachwort.
Genreübergreifend, könnte man sagen.
Mit Lyrikerinnen, Lyrikern haben wir dich vorhin schon gehört, mit Gedichten von Ernst Jandl. Du arbeitest aber auch mit Tänzerinnen und Tänzern. Was reizt dich oder fasziniert dich an solchen genreübergreifenden Arbeiten, die jetzt nicht nur mit Musik zu tun haben oder mit Klang?
Komischerweise regt das die gleichen Hirnzellen an, wie wenn ich improvisiere. Es bringt andere Welten mit rein. Das Sehvermögen ist natürlich ein anderer als das sogenannte Hörvermögen, der aber auch im Hirn stattfindet und nicht in den Ohren übrigens. Mhm. Das eine komplementiert das andere und erregt dann in mir einfach neue Ideen. Deshalb war das für mich schon immer ein sehr wichtiger Aspekt, mich da zu öffnen, all diese Disziplinen, ja, ob mit Sprache, ohne Sprache, Bewegung, Malerei, Theater, all diese Sachen.
Hörspiele, du hast auch einige Hörspiele gemacht.
Ja, fast 20, ungefähr 20 Hörspiele, seit ich in Deutschland, Österreich bin.
Auch eine Form von Klangkunst, die ja sehr speziell ist und nicht mehr nur im Radio stattfindet, aber da ihre Heimat hat.
Ja, ja.
Als Theater im Radio entstanden. Und für dich auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch, ja, interessant. Als Klangkunst, aber auch als Erzählkunst. Und ich habe jetzt einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Kinderhörspiel, was du mit einer anderen Sängerin gemacht hast, Sarah Barrett, eine Opernsängerin. Und da ging es um eine Reise um die Welt mit verschiedenen Musiktraditionen, die ihr vorgestellt habt.
Stimmliche,
kindgerecht.
Also Musik mit Stimme natürlich.
Genau. Und das dann auch vorgestellt. Wir hören mal rein. Ihr fangt an mit Rossinis Katzenduett. Zwei Stimmen auf Entdeckungsreise mit den Sängerinnen Lauren Newton und Sarah Barrett um die Welt, rund um die Welt. Ein Ausschnitt aus einer SWR2-Dschungelproduktion, die 2003 entstanden ist, schon eine Weile her. Um die Welt. Lauren, bist du viel gekommen? Du hast international als Konzertperformerin deine Erfahrung gemacht, hast lange unterrichtet als Professorin in der Schweiz. Wie ist das mit dem Reisen jetzt? Zum Beispiel in die USA, die ja eigentlich deine Heimat ist, dein Heimatland, aber du bist so ein bisschen mehr verwurzelt in der Improvisationsszene in Europa. Wie ist das für dich? Zurück in die USA, fährst du regelmäßig hin? Vorhin hast du erzählt, ihr fahrt regelmäßig nach Japan, dein Mann und du. Fahrt ihr auch einmal im Jahr nach Amerika?
Ja, also wir haben das eigentlich immer ein bisschen abgewechselt, weil es ist dann schon sehr anstrengend und insgesamt sehr teuer, wenn man beide Länder macht in einem Jahr. Ich bin eigentlich hauptsächlich wegen meiner Familie immer wieder zurückgegangen. Aber ja, ich fühle mich nicht mehr als Amerikanerin. Also besonders in den letzten Jahren. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich nehme an, es geht um die gesellschaftliche, politische Entwicklung.
Ja, genau. Mhm. Genau. Aber ja, ich habe eigentlich nie, vielleicht ganz am Anfang habe ich ein bisschen Heimweh gehabt, in der Zeit, wo ich entschieden habe, hier zu studieren und wo dann quasi alles losgegangen ist, dass diese Band mich geholt hat und diese Band. Ich hatte einfach keine Lust, zurückzugehen. Ich habe bemerkt, irgendwie habe ich etwas gefunden, was passt für mich. und ich soll gefälligst dabei bleiben. Sonst weiß ich nicht, was mit mir passiert, weil in Amerika hatte ich gar keine Idee, was ich machen könnte. Also in einer Bibliothek arbeiten oder sowas. Also deswegen bin ich eigentlich auch hier geblieben. Ich fühle mich aber auch nicht als Deutsch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein Weltbürgerin, sagt man heute vielleicht so. Das spiegelt sich auch in meiner Arbeit.
Mit einer Weltbürgerin, die sich, glaube ich, auch als solche bezeichnen würde. Ich nenne sie jetzt mal so. Joëlle Leandre, arbeitest du schon sehr, sehr lange zusammen. Eine französische Kontrabassistin, die angefangen hat mit neuer Musik. Sie hat auch klassischen Kontrabass studiert, so wie du klassischen Gesang studiert hast. Und sie pocht auch immer noch so ein bisschen drauf und sagt, das ist wichtig, so ein Handwerk zu haben und so eine Grundlage. Und sie dann auch über den Jazz zur freien Musik gekommen ist, als eine der ersten Frauen an einem Instrument in der Szene. Wann seid ihr euch zum ersten Mal begegnet?
Also Joëlle hat nie Jazz gespielt, das muss man hier klarstellen. Aber
sie hat Jazz gehört. Sie hat so den amerikanischen gehört. Free Jazz, das hat,
ja.
hat sie mir mal erzählt.
Ja, ja, ja. Also sie ist direkt auf den harten Kern gegangen. Also nicht über den Weg, den ich gegangen bin, sondern wirklich frei. Ne? Das war für sie sehr wichtig. Hat auch mit Komponisten wie John Cage gearbeitet und so weiter und so fort. Ja, sie ist zu mir nach einem Konzert, die ich im Duo mit Fritz Hauser gemacht habe, ein Schweizer Perkussionisten, in ein großes Festival in Paris. Und sie hat gesagt, wow, you are amazing. I want to play with you.
Da kann man natürlich nicht ablehnen.
Ja, nein, da kann ich so, wer bist du? Ja, nein, das war so. Und die ist dann extra zu mir nach Tübingen gekommen. Das war, bevor ich Coho kennengelernt habe, also 92 oder so. Und wir haben einfach ein paar Tage lang gejammt. Und von dem ersten Moment an, wo wir zusammen eingeatmet haben und losgespielt haben, habe ich gewusst, das ist eine Schwester. Wir atmen gleich, wir haben ähnliche Ideen, ja, wir gehen einen Weg zusammen und haben Spaß dran und es ist alles sehr klar und präzise und macht Spaß. Und seitdem sind wir immer wieder auf der Bühne zusammen.
Unter anderem auch in Ljubljana. Da ist die Musik entstanden, die wir jetzt hören, live bei einem Festival. Conversations heißt das Album und Conversation 6, der Titel, den wir jetzt hören. Joëlle Leandre am Kontrabass und Lauren Newton, Stimme, live in Ljubljana mit Conversation 6, so hieß der Titel, von dem Album Conversations. Lauren Newton, heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Lauren, Conversation, Unterhaltung, kann man das wörtlich nehmen oder soll man das wörtlich nehmen, diesen Titel? Was erzählt ihr euch?
Das ist nicht in Worten zu erklären. Nein, ich glaube, das ist hier sehr deutlich, dass wir etwas mitteilen, einander mitteilen und einen gemeinsamen Weg gehen, verschiedenen Klangschattierungen und Räume und ja, Klanglandschaften, könnte man sagen. Auch emotionalen Ebenen tauchen da auf, die wir wieder einfangen und verarbeiten. Und klar, es ist abstrakt, wenn man das als zuerst mal hört, aber wenn man Instrumente hören würde, die Ähnliches spielen würde, würde man wahrscheinlich auch das akzeptieren, vielleicht akzeptieren mehr, dass das eine Unterhaltung ist und einen gemeinsamen Weg zu gehen, wo manchmal ist der andere eine andere Meinung als du selbst und so weiter und so fort.
Ich glaube, für Menschen, die nicht so viel mit Improvisation zu tun haben oder sich nicht vorstellen können, was passiert da eigentlich? Die haben ja gar keine Noten, die haben überhaupt keine Partituren, kommen auf die Bühne und machen ja genau was. Ist das vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt, sich zu überlegen? Funktioniert wahrscheinlich wie eine Unterhaltung, wie ein Gespräch, was man ja auch spontan führen kann, ohne sich vorher genau aufzuschreiben. Also wir haben uns ja jetzt auch keine, wir sind ja nicht scripted, wir haben uns keine Sätze aufgeschrieben, das würde komisch klingen. Ja. Und das macht ja auch improvisierte Musik manchmal, finde ich zumindest, sehr viel lebendiger als komponierte Musik, weil man eben diesen spontanen Austausch miteinander haben kann. Ist das besser, wenn man sich gut kennt? Funktioniert das dann besser, deiner Meinung nach?
Das hilft. Aber wie gesagt, das war hier bei dieser Begegnung schon von vornherein war alles klar für uns beiden. War sehr eigenartig. Aber das passiert auch im Leben. Ne?
Das stimmt.
Es gibt ja Leute, die das ist ja sofort sympathisch und man kann über alles reden. Ja? Gibt andere, die man eher einen weiten Bogen drum macht.
Ja, ne? Oder wo man nicht weiß, wo man anfangen soll mit der Unterhaltung.
Genau. Aber diese Art von Musik hat viel mit Hören auch. Also das sowohl nach innen, in sich selber, als natürlich den anderen. Platz lassen, Raum lassen, trotzdem die Freiheit haben, anzuecken und einen anderen Weg zu gehen. Im Duo ist das so schön. Man kann ja eigentlich die Ohren, also das Hirn kann zwei verschiedene Sachen gleichzeitig wahrnehmen. Also wenn Joelle ihren eigenen Weg geht manchmal und ich einen kontrastierenden Weg gehen würde, rein musikalisch gesehen, könnte man das trotzdem wahrnehmen als Zuhörende. Und das finde ich immer sehr spannend. Das ist schwieriger, wenn es eine größere Gruppe ist. Je größer die Gruppe, desto verwirrender wird es. Und wenn du dann Teil dieses Duo bist, dann weißt du immer, worum es geht. Eben dieses Geben und Nehmen. Platz lassen oder gemeinsam irgendwie einen Weg gehen. Ja.
Ich habe eine Aufnahme mitgebracht, die du noch gar nicht kennst, aus der Stuttgarter Liederhalle mit einem anderen Vokalisten. Du hast ja durchaus mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit Stimme im weitesten Sinne beschäftigen. Manchmal waren es Sänger, manchmal Vokalistinnen. Immer mal wieder auch zusammengetan zu verschiedenen rein vokalen Ensembles. Auch mit Bobby McFerrin, den wahrscheinlich viele unserer SWR2-Hörerinnen und Hörern kennen, mit dem du schon recht früh zusammengetroffen bist. Da war er noch ein sehr, sehr junger und unbekannter Mann aus Amerika.
Die erste Begegnung war tatsächlich in Südwestfunk zur Zeit von Joachim Ernst Behrendt, der jedes Jahr so einen Summit gemacht hat, ein Jazz Summit. Und in dem Jahr, in 1982, war es das Vocal Summit. Also war ich ein Teil von dem allerersten Vocal Summit mit Bobby und Gene Lee und Jay Clayton und Ursula Dudziak. Und das war sehr aufregend für mich, weil sie sind hochkarätige Vokalistinnen und Vokalist. Und ich war quasi die Jüngste und ich habe da so viel gelernt, unglaublich. Eine Woche lang mit denen und ein paar Instrumentalisten dazu. Und, wir haben ja auch ein Album auf Mörsmusik aufgenommen. Aber diese Aufnahme scheint von einem Live-Konzert.
Also. Ich habe sie im Archiv gefunden bei uns, ja.
Bin sehr gespannt.
Vom 6. Dezember 1982. Mal gucken, ob du überhaupt dabei bist. Wir hören mal rein. Bobby McFerrin und Laurie Newton, bitteschön. Do 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 Bobby McFerrin und Lauren Newton live in Stuttgart in der Liederhalle im Mozartsaal am 6. Dezember 1982. Lauren, jetzt hast du dich auch wieder erinnert.
Tatsächlich. Das war ein Konzert von Bobby. Und es wurde irgendwie bekannt gegeben, dass ich zu dieses Konzert komme. Und irgendwie hat irgendjemand entschieden, wir sollen dann irgendwann während diesem Konzert ein Duo machen. Boah, habe ich geschwitzt. Aber ja, wow.
Hört sich immer noch gut an.
Ja, danke, danke.
Apropos Stuttgart, Lauren. Du lebst schon wirklich jetzt seit den 70er Jahren hier im Schwabenland. Zuerst in Stuttgart, dann in Tübingen, wo du immer noch deine Wahlheimat hast.
Ja.
Du bekommst in diesem Jahr oder bist ausgezeichnet worden mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Lebenswerk. Da muss ich jetzt mal nachfragen, fühlst du dich als Künstlerin von Baden-Württemberg? Wie ist das für dich, so eine regionale Verortung zu haben? Du hast vorhin schon gesagt, du fühlst dich nicht als Amerikanerin, auch nicht als Deutsche, du bist eine Weltbürgerin. Aber wie ist dieser regionale Bezug für dich?
Ja, also ich war schon überrascht, aber ich bin quasi nur 4 Jahre lang, seit 94, weggegangen, als ich in Wien leben wollte, weil da so viel los war und ich in Graz eine Professur hatte und bin dann wieder zurückgekommen. Das heißt, es ist wie eine Art Heimat für mich, ja. Aber so einen Preis bekommen, also ich habe mich zuerst mal einfach alt gefühlt.
Ich wollte gerade fragen, das ist ja schon auch Ihr Lebenswerk. Das klingt so ein bisschen wie, ja. Jetzt ist es vollbracht.
Was natürlich nicht stimmt, aber das ist schon wirklich ein innerer Schock. Aber ich bin sehr, sehr glücklich. Also das ist wirklich sehr schmeichelnd und irgendwo bestätigt dieser lange Werdegang und die Arbeit mit der Stimme und also nicht nur die Auftritte und so, sondern auch meine Arbeit mit jungen Menschen und mit angehenden Sängerinnen und Sängern, wo es in den letzten 20 Jahren auch diese ganze Genre-Sachen aufgebrochen ist und aufgemacht hat und wo man mit Tanz oder mit Bewegung und mit Heavy Metal und all diese Sachen mit der Stimme machen kann, um einen eigenen Weg zu finden. Das war für mich immer wichtig beim Unterricht, einen Student oder Studentin zu unterstützen, dem eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich so, dass ich das alles erleben darf. Ja? In den 70er, 80er Jahren war da kaum was los. Ein paar wichtige Personen in der europäischen Szene und einige in Amerika. Aber ernsthaft waren wenige dabei.
Naja, und du hast es ja mitgestaltet, muss man sagen. Nicht nur als Musikerin, wofür du jetzt ausgezeichnet wirst mit diesem Preis, dessen Feier übrigens auf nächstes Jahr verschoben ist, das können wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, Corona-bedingt. Nein, auch als Lehrerin, und das hast du eben ein bisschen angedeutet, aber du hast deine Professur in Luzern ja sehr, sehr lange inne gehabt und da diverse Generationen von Musikerinnen und Musikern betreut und mit manchen von ihnen auch selbst Musik gemacht. Mit 2 deiner ehemaligen Studenten hast du eine Band gegründet, von der wir jetzt Musik hören. Blindflug heißt diese Band und Knack der Titel.
Esto
Sebastian Strinning, Emanuel Künzi und Lauren Newton mit Knack. Blindflug habt ihr euer Trio genannt. Lauren, ein interessanter Name für eine Band, die improvisiert. Umgangssprachlich bedeutet ja Blindflug, ja, sowas wie Risiko eingehen, würde ich mal sagen. Als Fachbegriff in der Luftfahrt, ich habe es extra nochmal nachgelesen, ist es aber ein Flug ohne Erdsicht, wo man nur mit Bordgeräten navigiert.
Ja.
Wie übertragt ihr das auf die Musik? Was sind eure Bordgeräte? Wie navigiert ihr?
Ich glaube, das bezieht sich einfach viel mehr darauf, auf was wir vorhin angesprochen haben, dass man nicht weiß, wo, man weiß nicht, wo es dann letztendlich auskommt, ausgeht, dieser Weg, den man zusammengeht.
Das ist ja das, was Improvisation an sich als Spielhaltung ausmacht. Oft wird das ja aber negativ ausgelegt. Also wenn man sagt, im Volksmund, man muss improvisieren, dann meint man meistens, ach, jetzt muss man irgendwie was machen, weil es nicht klappt wie gedacht. Also aus der Not jetzt eine Tugend machen. Und in der Musik, manchmal gilt das auch noch, diese Assoziation. Okay, dann müssen wir jetzt improvisieren, weil gerade keine Noten da sind. Was ist denn für dich das größte Glück am Improvisieren?
Es hat wirklich mit Loslassen zu tun. Loslassen von Normen und Konventionen und Konditionierungen. Also selbst, also das, was man schon als Kind mitnimmt, also dass alles so sein muss oder so sein muss. Es ist eine Selbstbefreiung von all diesen Dingen, indem man dann über sich selber lernt dadurch. Es ist viel mehr fokussiert auf, was für mich im Moment, es gibt ja auch nur diesen Moment, was im Moment richtig tut oder gut tut. Richtig ist fast das falsche Wort, weil es kann sich ja ändern innerhalb von Bruchteilsekunde. Man meint, oh toll, und dann bumm, ne, ist man dann irgendwie in einer Sackgasse oder sowas. Oder mein Partner macht was ganz anderes und das hattest du nicht erwartet und so weiter und so fort. Eben Erwartungen zu haben, ist in dieser Musik quasi sinnlos, sondern das Loslassen und sich auf dem Weg begeben ist viel wichtiger. Es ist schwer in Worten zu erklären. Man muss es einfach mal gemacht haben, glaube ich. Sich irgendwie auf diese Ebene geben mit seinem Instrument oder seiner Stimme und zusammen mit jemand anderen und einfach los, ja, um zu schauen, was passiert.
Wir hören dir jetzt dabei zu. Zusammen mit Fritz Hauser, Lauren Newton und Fritz Hauser, Black Sun. Black Sun war das, ein Duo von Lauren Newton zusammen mit dem Schweizer Perkussionisten Fritz Hauser. Lauren Newton zu Gast heute bei SWR 2 zur Person. Lauren, wir sind schon fast am Ende, aber wir haben gerade noch mal so ein bisschen aufgeatmet, als wir dieses Duo angefangen haben zu hören. Das ist wirklich Musik, die Raum lässt und Space lässt und komplett improvisiert. Gibt es irgendwelche ganz konkreten Ideen für das, was jetzt kommt in den nächsten Monaten und Jahren, nachdem du nun Landesjazzpreisträgerin geworden bist?
Oh ja.
Und auch als Professorin, wenn ich das sagen darf, in Rente gegangen bist. Also du unterrichtest nicht mehr, offiziell zumindest.
Ja.
Hast jetzt also Zeit für viel Neues.
Ja, gerade die jetzige Situation hat ein großes Loch in meinen Kalender gemacht und ich habe mich richtig an meinem Buch rangemacht.
Du schreibst ein Buch.
Ich schreibe ein Buch, da bist du überrascht. Ne?
Ja? Worüber wird dieses Buch
genau, über all das,
werden?
Was wir gesprochen haben. Hauptsächlich über, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt diese Dinge zu machen mit meiner Stimme. Und wie ich unterrichte. Also das ist der Kern Aspekt. Es kommen ein paar Anekdoten und Geschichten aus meiner Erfahrung auf der Bühne und mit bestimmten Musikern natürlich, damit es nicht so langweilig wird. Aber ja, das ist jetzt ziemlich weit und es kommt das raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das überhaupt ankommt.
Wir auch. Wir wollen es natürlich unbedingt lesen, Lauren.
Gut, das Lauren. Buch wird erscheinen nächstes Jahr, ich hoffe sehr.
Weißt du auch schon, wie es heißen wird?
Vocal Adventures.
Vocal Adventures mit Lauren Newton, mit und von Lauren Newton. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, zu sehr Gast. Gerne. In SWR 2 zur Person. Die Sendung gibt es auch als Podcast-Fassung mit gekürzten Musiken zum Download auf swr2.de und in unserer SWR 2 App. Mein Name ist Julia Neupert. Tschüss.
Tschüss.
Now, going here, now here, going.